many drones that they could overwhelm anybody's defenses. Once they had that, nobody could do anything about their nuclear program, because they would say, if you attack our nuclear program, we will wipe out six countries in the Gulf region and you won't be able to defend against it. You won't have enough patriots, you know, because you get these swarms of drones, these swarms of rockets. They were on the verge in a
war, and Iran would be over. All I'm asking China to do is help us open up the Strait of Hormuz, help us stop Iran from getting a nuclear weapon, because I think they would use it. Help us end the bloodbath in Russia and Ukraine.
You could make the case, you know, like, why are we're doing it to help Israel and to help Saudi Arabia and to help Qatar.
This beautiful welcome tonight. It is my honor to extend an invitation to you, Madam Peng, to visit us.
So, seid ihr alle da? Ja, hallo Freunde, ich grüße euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles zusammen miteinander. Guten Morgen, no coffee, no worky. Und es ist tatsächlich griechischer Kaffee, Leute. Ja, herrlich, diese Landschaft, die ich da gerade vor mir sehe. Ja, und auch dieser Kaffee, that's the point. So, Freunde, heute gehen wir rein. Wir haben den 15. Mai 2026 und ihr seid richtig beim Iran-Update mit Thomas Gast. Eine kleine Präzision. Jedes Mal, wenn ich sage Iran-Update, das hat sich bei mir so eingefahren, weil es tatsächlich immer zu 50%, mindestens zu 50% um den Iran geht. Ja, manchmal fließen, wie auch heute, Off-Topic-Themen mit rein, aber die Hauptportion gehört dem Iran, deswegen sage ich immer Iran-Update. Das ist ein bisschen in die Irre führend, aber ihr versteht, was ich meine. Ich kann das auch News nennen oder neue Lage oder Weltbild oder Lagebild oder Nachrichten. Spielt auch keine Geige. Gut, wir starten mal rein in die Nachrichten. Laut El-Haddad könnte Trump unmittelbar nach seiner Rückkehr aus China neue Angriffe auf den Iran anordnen. Das war genau mein Denken, weil ich habe mir gedacht, dass der Trump, wenn er nach China fährt und vorher den Krieg wieder begonnen hätte mit dem Iran, hätte er nicht die Karten, er hätte schlechtere Karten. Ja, weil dann wäre er irgendwie darüber, hätte einen Krieg am Hintern, am Arsch, ja, um es mal trivial zu sagen, und das hätte ihm weniger Gewicht gegeben, glaube ich, in seine Hände, in Verhandlungen mit Xi Jinping. Das ist ganz klar, weil der Xi, der mag keinen Krieg. Ja. Und El-Haddad, by the way, El-Haddad, das müsste Saudi-Arabien sein, müsste ein saudi-arabischer News Information Podcast TV Channel sein, keine Ahnung. Also das ist die Quelle, El-Haddad. Ja. Der Publikation zufolge haben die USA Israel bereits über eine solche Möglichkeit informiert und in Tel Aviv bereitet man sich auf die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten und eine mögliche Reaktion aus Teheran vor. Ja, ich habe da später den Herrn Arachi, der kommt auch zu Wort und der wird da die Antwort drauf geben. Ne? Es wird berichtet, dass Vertreter der israelischen Streitkräfte und des US-CENTCOMs in den letzten Tagen Optionen für Angriffe auf die iranische Brennstoff- und Energieinfrastruktur erörtert haben. Da habe ich gestern eine Mail reinbekommen, oder es war ein Kommentar, weiß ich nicht mehr, wo jemand geschrieben hat, Thomas, hast du gehört, dass die Iraner eine Merkava-Fabrik in Israel komplett destroyed haben, sodass die Israelis im Augenblick keine Merkava-Panzer mehr herstellen können? Nee, habe ich nichts gehört. Ich werde mal googeln, ich werde mal da recherchieren, aber ist schon höchst spannend, höchst interessant. Und warum ist es auch spannend und interessant? Weil die Hezbollah im Südlibanon im Augenblick, ja, die destroyen oder zerstören jeden Tag so zwischen 1 bis 3 Merkava-Panzer. Mit ganz einfachen FPV-Drohnen, teilweise Glasfaser gesteuert. Die fliegen rein bis zu 60 Kilometer ans Objektiv ran. Und dann bumm, aus dem Ausländergelände. Das ist schon höchst interessant, ja. Also vielleicht, wenn der Herr Trump von China wieder zurückkommt, kann sein, dass die Feindseligkeiten wieder beginnen. That's the point, ja. Ziel ist es, den Druck auf Teheran zu erhöhen und das Land zu zwingen, zu für Washington günstigeren Bedingungen an den Verhandlungen über das Atomprogramm zurückzukehren. Meine Meinung ist klar, ja. Iran hat das Recht auf ein friedliches Atomprogramm. Und dass der Iran angereichertes Uran besitzt, das ist mal drin in der Schublade möglich. Das ist eine Möglichkeit. Es könnte so sein. Beweise dafür gibt es nicht. Wir sprechen hier von möglicherweise angereichertem Uran. Also über die 60%-Schwelle, ja. Einige reden von 90% Schwelle. Und es sollen 450 Kilo sein. Ja, irgendwo versteckt in den Bergen von, was weiß ich, Tod und Teufel. Und die Amerikaner wüssten, wo es ist. Die können aber keine Bodenoperation starten, weil das der einzige Weg ist, um das angereicherte Uran da rauszuholen. Russland hat sich angeboten, angeblich das Uran zu übernehmen. Wobei die Russen sagen, wir wissen von nichts. Der Iran, der schweigt darüber. Also ich bin der Meinung, der Iran hat wie jedes andere Recht, wie... Ich bin der Meinung, der Iran hat wie jedes andere Land der Welt Kaffeedefizit. Ich bin der Meinung, der Iran hat das Recht, wie jedes andere Land der Welt, ein friedliches Atomprogramm zu betreiben. Und er hat das Recht, sich Fragen zu stellen, wäre es nicht besser, wenn wir Atomwaffen in unserem Besitz haben? Ja? Weil da gibt es einige Leute, einige Knallköpfe da draußen, die sagen, ja, wenn der Iran die Atombombe hat, dann wird er Israel angreifen. Warum sollte er das machen? Israel hat die A-Waffe und die greifen nicht den Iran damit an. Blödsinn. Russland hat die A-Waffe, die führen seit Jahren Krieg, die setzen die A-Waffe nicht ein. Amerika ist das Land mit dem zweitgrößten und mächtigsten Atompotenzial und die setzen ihre A-Waffen nicht ein. Warum sollte der Iran, wenn er von heute auf morgen in den Besitz von A-Waffen kommt, warum sollte er Israel damit angreifen? Das ist ein Blödsinn. Wer so argumentiert, der hat für mich irgendwie nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist Bullshit. Sorry, tut mir leid. Ihr kennt meine direkte Art und Weise und ich stecke damit nicht zurück. Ja, ich habe eine Meinung, ich äußere sie. Und Meinungsäußerung sollte in unserem Jahrzehnt doch drin sein. Ne? That's the point. Wir machen weiter. Leute, no coffee, no workie. Der iranische Außenminister, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Ja, Wiederaufnahme der möglichen Feindseligkeiten. Right? Ready? Folgendermaßen. Der iranische Außenminister sagt, wenn sie uns erneut auf die Probe stellen und einen Krieg anzetteln wollen, wird das einzige Ergebnis dasselbe Scheitern sein, das sie zuvor erlitten haben. That's the point. Ja? Wir machen mal weiter. Also der Arachi warnt. Kommen wir mal zum Intro-Video. Da muss ich lachen, weil wir sehen hier den Herrn Lindsey Graham. Nicht, dass das eine lächerliche Figur wäre. Nein, um Gottes Willen. Ja, Lindsey Graham. Ja, ich muss nur lachen, weil mir hat gestern ein Amerikaner gesagt, man nennt ihn, in den Vereinigten Staaten nennt man ihn Linda. Kommt nicht von mir. Also, Lindsey Graham bittet China um Hilfe in der Straße von Ormuz. Ja, behauptet aber gleichzeitig, Trump würde die chinesische Wirtschaft ruinieren. Das heißt, wenn China den Amerikanern nicht hilft, die Strait von Ormuz wieder zu öffnen, die vor dem Krieg ja offen war, die ja durch die Aktion der Amerikaner zugegangen ist, was in sich schon 1000 Widersprüche birgt, ja, dann wird Trump die chinesische Wirtschaft ruinieren. Ob der Trump das dem Xi Jinping sagt dieser Tage, wenn er unten ist, Auge in Auge, I will destroy your Wirtschaft, ne, your economy, daran zweifle ich. Ne? Also ist schon lustig. Ja, Linda. Wir haben hier den US-Außenminister Rubio. Er erklärte, dass die USA, die Volksrepublik China, darüber informiert hätten, dass die Unterstützung des Iran durch China die Beziehungen zwischen den beiden Ländern schädigen würde. Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping erklärte den USA, dass die Unterstützung Taiwans durch die USA die Beziehungen zwischen den USA und China schädigen würde. Tit for tat. Leute. Ah, es ist schon brutal. Wir machen mal weiter. Vorläufigen Berichte zufolge wurde ein schwedisches, das kommt jetzt rein in die Off-Topic, und es kommt rein in die Rhetorik, weil es keine Beweise dafür gibt. Und es wird dafür auch keine Beweise geben, weil die Ukrainer alles Interesse daran haben und auch die Schweden, damit genau das, wenn es wirklich passiert ist, nicht direkt an die Öffentlichkeit dringt. Ja. Aber ich sage immer, an jeder Ente und an jedem Bericht ist immer irgendwie was dran. Ja, an jedem Gerücht ist was dran, auf jeden Fall. Ja. Vorläufigen Berichten zufolge wurde ein schwedisches Aufklärungsflugzeug von einer russischen Su-57 abgeschossen. Ein russischer Kampfjet des Types Sukhoi Su-57 habe mit einer Luft-Luft-Rakete ein schwedisches Frühwarn- und Aufklärungsflugzeug Typ Saab 340 über der Ukraine abgeschossen, berichten militärische Kanäle unter Berufung auf Quellen. Ich habe den Bericht schon mal gestern oder vorgestern unter die Wölfe geschmissen. Ja, das war auch damals nur ein Gerücht, bis heute immer noch ein Gerücht, aber die Einschläge kommen näher. Es wird konkreter. Deswegen nehme ich das Thema nochmal auf. Ja. Die Information ist offiziell nicht bestätigt und wird nach Einschätzung der Quellen wohl auch nicht bestätigt werden, da die Besatzung des abgeschossenen schwedischen Aufklärungsflugzeuges aus Ausländern bestanden habe und die beteiligten Seiten den Vorfall lieber verschweigen würden. Das heißt, es gibt hier amerikanische Piloten, französische Piloten, schwedische Piloten, ich weiß nicht, ja, die früher Piloten waren in ihren Ländern, bei der Air Force, bei der Luftwaffe, die jetzt Rentner sind und die sich engagieren in der Ukraine, tünermäßig, um eben solche Apparate fliegen zu dürfen, zu können. Ja, es kann sein, dass an Bord von dieser Saab 340, da waren eben Söldner, ganz klar. Why not? Das ist ein Business. Ja, und man sucht ja auch heute immer Prosperity, man jagt der Prosperity nach. Prosperity ist dem Wohlergehen, dem wirtschaftlichen Wohlergehen des Einzelnen, ja. Und ich meine, es ist ein Job. Ich kenne hunderte von Legionären, die raus sind aus der Armee. Die waren Rentner, Ruhestand, 1-2 Jahre. Danach hat es sich wieder gejuckt, haben sie wieder Koffer gepackt, sind rüber nach Irak, Afghanistan, überall, Kolumbien. Haben dort als Söldner verdient. Ja. Und das gleiche Russland, Ukraine etc. pp. Ja, wenn du ein Metier im Blut hast, dann machst du da weiter. Wenn du denkst, du brauchst das, weil du dein Haus noch abzahlen möchtest. Was natürlich irgendwie mit Vorsicht zu genießen ist, weil ich kannte sehr viele Legionäre, mindestens 6 oder 7, ja, die sich sagten, nach meiner Rente, naja, ich muss jetzt nochmal ran, nochmal in die Security rein, weil ich mein Haus noch abbezahlen muss, ja. Und dann machst du bumm. Das sind Legionäre teilweise, wie zum Beispiel der Ossi ist jetzt kein Schimpfwort. Der Kommandant Hessler, mein erster Kompaniechef in der Legion, der hat 35 Jahre lang Dienst gemacht. Ja. Der war überall dabei, bei allen Einsätzen der Legion zu seiner Zeit. Dem ist nie was passiert. Der hatte nie eine Schramme abgekriegt, war immer voll mittendrin, vorne an der Front. Dann ist er rausgegangen, ja. Rausgegangen als Offizier, als Kommandant, ja. Deutscher, Ostdeutscher als Kommandant bei der Fremdenlegion. Ist dann rüber als Minensucher in Kuwait und bumm. Ja. Oder unser exzellenter Japaner Saito, mein Ex-Gruppenführer bei den falschen Jägern der Fremdenlegion, ewig, der ist raus als Adjutant-Chef von der Legion, ewig lange gedient, ja, alles mitgemacht, alle Kriege, alle Interventionen vom Dösem Rep, ja, und es waren nicht wenige, das kann ich bezeugen, irgendwann raus, ab Irak und dann bumm, Hinterhalt von Mujahideen und dann war's aus. Der wollte nur noch sein Haus abbezahlen, ja, mit dem, was er da verdient und naja, Pech gehabt, also, ja, da muss man Vorsicht walten lassen, wachsam sein, ja. Laut einer Quelle des Kanals, Beloruski Silovik, kenne ich nicht, sei die Maschine in Polen gestartet, wir reden jetzt von dieser Saab aus Schweden, ja, und habe im ukrainischen Luftraum operiert, bis sie vermutlich von einer russischen Rakete gefunden wurde. Na, gut, wir machen mal weiter. Jetzt kommen wir mal zum Intro-Video. Da haben wir 2 gehabt, ja. Rubio schimpft über den Iran, weil dieser sich verteidigen will. Okay. Ja. Wenn mein Sohn sich verteidigt gegen irgendjemand, der ihn angreift, dann lobe ich ihn. Dann sage ich, pass auf, du machst das richtig, lass dir nicht alles gefallen. Ja. Kommt jemand, haut dir einen auf die 12, Ärmel zurück und dann gibst du den zu fressen. Ganz klar. Leute. Ja, Rubio, das ist schon lustig, gell? Der Außenminister ist wütend darüber, dass Teheran es gewagt hat, seine Verteidigungsfähigkeit auszubauen. Oh Leute, sie hätten so viele Drohnen und Raketen gehabt, dass niemand den Iran hätte angreifen können, weil die Folgen für die Region katastrophal gewesen wären, erklärte er. Ja? Soll der Iran vielleicht wehrlos da sitzen, während er angegriffen wird? Was erzählt der Mann? Ich meine, er weiß es besser, er weiß, dass er da einen Quatsch erzählt, aber er muss sich so äußern. Er muss sich so äußern, ja. Selbstverteidigung ist ein Recht. Ja. Selbstverteidigung ist ein Recht von jedem souveränen Land. Aber es gibt Länder, die nutzen das Selbstverteidigungsrecht, um zu expandieren, um imperialistisch grenzüberschreitend zu handeln. Ja. Ich meine jetzt als Aktion, nicht als Reaktion. Ihr wisst, was ich meine und ihr wisst, von welchem Land ich rede. Ja. Selbstverteidigung ist für mich, ich werde direkt angegriffen, grundlos angegriffen, auf meinem Grund und Boden. Ja? Und das gibt mir das Recht, zurück zu striken. Selbstverteidigung ist nicht, wenn ich annehme, die anderen hätten vielleicht irgendwelche großartigen Waffen, die könnten mich ja angreifen. Deswegen mache ich einen Preemptive Strike. Das ist keine Selbstverteidigung. Das ist Angriff. Und das ist verachtenswert. That's the point. Die USA haben die Verlegung von mehr als 4000 US-Soldaten nach Polen abgesagt. Defense News. Holla die Waldfee, warum haben sie das gemacht? Die USA haben die Verlegung von mehr als 4000 Soldaten, US-Soldaten nach Polen abgesagt. Defense News. Die US-Armee hat auf die Pläne verzichtet, die 2. Panzerbrigade der 1. Kavalleriedivision mit über 4000 US-Soldaten in Polen zu stationieren. Ja, das hatten sie ja vor. Zuvor hatten amerikanische Medien berichtet, dass das Bataillon im Rahmen der Verstärkung der militärischen Präsenz des Bündnisses in Polen und anderen Gebieten an den Ostgrenzen der NATO stationiert werden sollte. Derzeit befinden sich bereits etwa 10.000 US-Soldaten in Polen. Was ist da passiert, dass die Amerikaner plötzlich einen Rückzieher machen? Weil die Einheit, die betroffene Einheit, die hat schon den Marschbefehl bekommen. Die haben schon angefangen, ihre Koffer zu packen. Was ist da passiert? Was könnte da das Zünglein an der Waage gewesen sein, dass Trump plötzlich sagt, nee, ihr bleibt, wo ihr seid, wir bleiben in Deutschland. Ja? Ich denke, dass dem Trump jemand geflüstert hat, obwohl er keinen gescheiten Präsidentenflüsterer hat. Ja, du pass auf, Deutschland ist für uns wichtig. Deutschland ist für uns wichtig, war für uns wichtig. Wir müssen dort bleiben, wir müssen präsent sein. Wir dürfen Rammstein nicht aufgeben, wir dürfen Landstuhl nicht aufgeben, wir dürfen Kaiserslautern nicht aufgeben, Vilseck, Grafenwöhr und wie sie alle heißen. Ja, das ist unser Territorium, ja, unser Gelände, vor allem Rammstein. Ja, Rammstein ist der größte US-Militärflughafen außerhalb der USA. Landstuhl ist das größte Militärhospital außerhalb der USA. Ja, und das Wichtigste. Also ich glaube nicht, dass die Amerikaner heute aus strategischen Gründen auf all dem verzichten wollen. Das geht nicht, unmöglich. Die würden da vielleicht nie wieder reinkommen, je nachdem, wer in Deutschland das Sagen hat. In Bälde, in Kürze. Ja. Was denkt ihr? Wie ist eure Meinung? Wir machen mal weiter. Ich habe jetzt nichts mehr von den Berichten her, von den Tagesthemen her. Ich habe noch etwas Persönliches und das geht euch Männer an. No coffee, no working. Kennt ihr den Roraima Tepui? Denkt mal kurz nach. Die Indianer sagen, das war der Stumpf von einem großen Baum, den irgendwelche Mächte abgeschnitten haben, ja, vernichtet haben. Und dieser Tempelberg, der hat Sir Arthur Conan Doyle womöglich als Vorlage gedient für sein Buch Die vergessene Welt, The Lost World. Ja? Und ich habe damals das Buch gelesen und ich war hin und weg. Da war ich ein Knirps so groß, ja, ein bisschen älter wie mein Sohn heute. Ja? Ich dürfte da so 12 gewesen sein. Ich habe damals das Buch von Sir Arthur Conan Doyle, bekannt auch durch Sherlock Holmes, ich habe das verschlungen, ich habe das geliebt, ich habe das gemocht. Warum? Ja, weil da meine Fantasie wieder aufgeblüht ist. Es geht um einen jungen Studenten, der sich in ein Mädchen verliebt, dessen Vater der Professor Challenger ist. Und der Challenger, der möchte eine Expedition starten, eben auf diesen Tempelberg, weil es da Dinosaurier gibt und dunkle Mächte. Und also eine recht abenteuerliche Geschichte. Ja, Also richtig total nett, total geil, total richtig, ja. Das, was mich als Kind so fasziniert hat. Ich war damals hingerissen von diesem Roman. Ich hatte da einen Traum, dass ich so einer Equipe von Wissenschaftlern, die da auf diesen Tempelberg steigt, angehöre, damit, dass ich auch all diese Abenteuer erleben darf, dass ich auch rein darf in diese Unsicherheit, in dieses Risiko, in diese Abenteuer, in diese Dinosaurierwelt. Und das war damals als Kind meine Welt. Und diese Welt habe ich in meinem Herzen immer bewahrt. Auch heute noch als fast 65-Jähriger, in ein paar Tagen werde ich 65, habe ich diese Abenteuerseele, die hat mich nie verlassen. Die hat mich nie verlassen. Und das hat bewirkt, dass ich im Alter immer noch die Neugier in mir bewahre, immer noch neugierig bin, Dinge hinterfrage, mich nie irgendwie zufrieden gebe mit den Fakten, die da sind. Ja? Und das ist jetzt so ein Link an euch Männer. Hört nicht auf zu träumen. Hört nicht auf zu träumen. Wir leben in einer Gesellschaft, die am liebsten möchte, dass wir keine Männer mehr sind. Ja, dass aus uns Männern, ja, dass es keine Frauen mehr gibt, keine Männer mehr gibt, sondern eine Einheitssuppe. Das ist jetzt der Mensch. Und linke Grenze, rechte Grenze, Hauptschussrichtung, da geht lang. Ja, und bitteschön alles machen, was wir wollen, immer politisch korrekt. Ja, Mann sein geht nicht, weil es ist zu stark. Wir wollen keine starken Männer. Starke Männer könnten unser System, gefährden, die Gesellschaft gefährden, ja? Und das wollen wir ja nicht, ne? Also, lasst nicht zu, dass diese Gesellschaft aktuell, wie sie heute existiert, ich spreche nicht von der Gesellschaft der Bürger, sondern von denen da oben, dass sie uns unsere Träume nehmen. Lasst nicht zu, dass sie Das innere Kind in dir drin, das du bist, zerstören. Das innere Kind in dir drin, das hat Träume, das möchte Abenteuer, das möchte Mann sein Leben, das möchte wieder diesen Kick kriegen von oben und sich als Mann fühlen, als Mensch fühlen, aber auch als Mann fühlen. Und das ist wichtig. Das ist unwahrscheinlich wichtig. Wir leben schlimme Zeiten und da zählt jedes Mannsein. Da zählt jedes Mannsein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich möchte. Ja? Worauf ich hinaus möchte. Männer, aber auch Frauen, vergesst eure Träume nicht. Hört nie auf zu träumen. Bitte hört nie auf zu träumen. Das ist wichtig. So, liebe Freunde, das war's für heute. Ich melde mich mal ganz geschmeidig ab. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Braucht man nicht. Krieg ist Bullshit. The way of the gun ist falsch und wir wollen auch nicht kriegstütig werden. Waren wir schon mal vor 90 Jahren, das ging in die Hose. Braucht man nicht mehr. The way of the gun ist kacke. Glaub mir. Ich melde mich ab à la Bundeswehr, ich melde mich ab à la Fremdenlegion. Und Grüße gehen raus. Tschüss, Servus und ja, Servus Deutschland. Jetzt aber, bye bye.